So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ich bin heute in Berlin-Wilmersdorf und wie ich gerade eben in mein Handy geguckt habe, weil ich diesen Platz schon wieder vergessen habe, befinde ich mich in Wilmersdorf, um genauer zu sagen, genau am Leon-Jessel-Platz in der Nähe von der Fechnerstraße, der Sigmaringer Straße und der Wegener Straße. Und mein heutiger Gast, der wohnt hier quasi um die Ecke und man trifft ihn hier im Sommer, im Winter, im Frühling und im Herbst mit seinen süßen Hunden. Es ist ein wunderbarer, toller Kollege, ein großartiger Schauspieler, wahnsinnig gut aussehend, an dieser Stelle erwähnt, muss ich das einfach mal sagen. Es ist kein geringerer als Julian Weigand.
Hallo, Nico. Du hast mich so schön anmoderiert. Mit dem Gutaussehen, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist immer Ansichtssache. Aber der Rest stimmt, ja.
Du, das ist hier eines deiner, es ist ein deutsch-französisches Restaurant, Café. Man muss jetzt leider zu meiner Blödheit sagen, dass ich, wir haben ja das Gespräch sozusagen eben schon begonnen und ich habe einfach mal den Pauseknopf gedrückt. Sozusagen haben wir schon die ersten 3-4 Minuten gesprochen, aber es wurde nicht aufgezeichnet.
Ja, aber doppelt hält besser, Nico.
Ja, so haben wir jetzt einfach nochmal richtig frischen Elan von vorne.
Und du hast mich gefragt, was das für ein Lokal war.
Oder? Ja, genau. Oder ist noch immer, also war oder und ist, ja. Genau.
Naja, also es ist ein französisches Lokal mit dementsprechend auch französischen Gerichten.
Ja.
Der Ursprung dieses Lokals basierte auf einem durchaus auch Live-Musik-Auftrittslokal. Also aha. Da gab es so eine kleine Bühne mit Musikern, die gebucht wurden für Gigs, für, keine Ahnung, Jazz oder französische Nummern oder Chansons. Und da habe ich früher sogar drei Konzerte mal gehört. Ach. Das ist schon sehr lange her.
Ja.
Die Bühne wurde abgebaut. Und jetzt wurde der Platz für Gäste halt genutzt. So. Und der Charme dieses Lokals ist absolut vorhanden und geblieben. Und die Küche ist gut, der Kaffee ist exzellent. Mhm. Und was ich halt liebe, ist im Sommer draußen zu sitzen, auf diesem Platz, diesen Springbrunnen anzugucken, der aussieht wie so ein Pilz,
ja.
Und da zu verweilen und was zu lesen und einen Kaffee zu trinken. Also ich liebe dieses Lokal.
Ja. Ist ja toll. Also es ist wirklich, wenn man sagt, eines deiner Lieblingsplätze in Berlin, ja. Man trifft dich hier auch wirklich an.
Genau, weil es für mich von meiner Entfernung, ich bin ja auch so eine faule Socke, nein, bin ich eigentlich nicht, aber ich bewege mich gerne, aber es ist manchmal so praktisch, spontan zu entscheiden, jetzt schnappe ich meine Wollknäuels, meine Fellknäuels, die Hunde ein und dann spazieren wir rüber und haben einen kleinen Spaziergang und trinken meinen Espresso und das war's. Also
toll.
Das ist ein schönes praktisch. Ding.
Also und an dieser Stelle sei auch wieder erwähnt, wir kriegen keine Kohle dafür, dass wir hier so eine Werbung machen, sondern es geht tatsächlich um einen Lieblingsplatz, in diesem Fall um deinen Lieblingsplatz. Total schön. Ja, ich mag das ja auch. Ich habe dich ja hier schon oft besuchen dürfen, im Sommer wie im Winter. Und es ist immer eine sehr, sehr schöne Stimmung hier draußen. Sag mal, jetzt, was verbindet dich eigentlich mit Berlin? Du bist ja ursprünglich eigentlich aus Österreich, Grazer, aus dieser wunderschönen Stadt Graz. Es ist, wie hat dich das nach Berlin verschlagen?
Naja, damals ganz schlicht reduziert auf einen Punkt. Es war eine damalige Liebe, die ich hatte, die war oder ist Berlinerin. Und die habe ich bei den Bad Hersfelder Festspielen kennengelernt. Mhm. Und ihre Eltern auch aus einer großen Theaterfamilie stammend. Und so hat es mich nach Berlin verschlagen. Also ich war ja vorher in Hamburg. Aha. Da hatte ich auch mein Engagement, Rendsburg, Flensburg, Schleswig. Dann hatte ich auch so eher Hamburg im Fokus.
Ja.
Und dann hatte ich aber eben Natascha kennengelernt. Und mit ihr, die hat mich sozusagen nach Berlin gezogen.
Aha.
Und durch sie habe ich diese Stadt kennengelernt. Das war Mitte der 90er. Ich war das allererste Mal in Berlin 88.
Ach.
Da war ich schon mal in Berlin, während meiner Schauspielschulzeit. Ja, kurz vorm Mauer. Also ich habe noch Berlin kennengelernt, wie es noch dieses klassische Mauerkonstrukt oder diese Mauer gab. Ne?
Ja.
Und dann, das war für mich komplett der Wahnsinn, das mal live zu erleben, was das bedeutet. Ne? Also überhaupt das mal nicht jetzt nur zu hören, zu lesen, sondern
hier zu leben,
hier zu sein überhaupt und sich das mal anzugucken.
Ja,
und Und Mitte der 90er bin ich dann hergezogen. Und meine erste Station war draußen Zehlendorf, der Schlachtensee, Fischerhütte.
Ja.
Und da habe ich Berlin natürlich schon von der schönsten Seite kennengelernt. Im Sommer dachte ich mir, wow, ist das eine geile Stadt. Und natürlich habe ich dann auch andere Plätze kennengelernt, die ich jetzt nicht so cool fand. Aber das war der ursprüngliche, wie soll ich sagen, der Magnet, warum ich überhaupt diese Stadt rein muss. Sonst wäre ich von selbst, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, nach Berlin zu ziehen.
Und du sagst gerade, du hast es ja quasi vor und nach dem Fall der Mauer mitbekommen. Was ist deiner Meinung nach, was hat sich hier in dieser Stadt getan oder vielleicht auch nicht?
Naja, also jetzt historisch hat sich ja, ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht erwähnen, hat sich unfassbar viel getan. Natürlich habe ich die Zeit, wie ich Berlin kennengelernt habe, und jetzt, wenn ich da einen Vergleich ziehe, schon extrem viel verändert. Und Veränderung ist ja nicht per se was Negatives. Die Frage ist halt nur, es gibt ja auch so Bereiche, die so verschlimmbessern. Also, wo ich auch denke, mein Gott, also was ich aber an sich gesellschaftlich ein Problem finde, ist auch der Umgang miteinander.
Ah, ja.
Und der zeigt sich natürlich dann in so einer Großstadt anders, geballt. Also wenn du jetzt auf dem Land lebst, hast du deinen Nachbarn, der wohnt irgendwo in einem anderen Bauernhaus und weiß ich nicht, oder in einer dörflichen Struktur, da hast du natürlich auch Probleme, aber da geht man sich irgendwo aus dem Weg. Aber hier so in so einem Ballungszentrum kann man sich oft nicht so aus dem Weg gehen. Und da merkst du oder merke ich zumindest verstärkt schon Veränderungen, die nicht immer nur positiv sind. Und das fällt mir als Vergleich auf. Aber dennoch ist natürlich Berlin eine gigantische Stadt, was die Möglichkeiten, was die kulturellen Optionen betrifft. Ich rede jetzt nicht nur vom Kino oder vom Theater, aber du kannst also Museen, Ausstellungen, Bars, Clubs, also das ist schon natürlich eine ganz andere Liga als, weiß ich nicht, jetzt in Graz, wo ich herkomme. Ne? Das ist auch eine schöne Stadt, das ist eine hübsche Stadt. Ne?
Ja,
also du hast sie auch mal kennengelernt. Ja, nee, ich liebe auch meine Heimat, aber ich bin jetzt schon seit den Mitte der 90er hier und ich muss sagen, ich mag Berlin, aber auf der anderen Seite haben sich schon so viele Dinge verändert, wo ich sage, da komme ich auch nicht mehr so mit und möchte auch nicht mehr. Vielleicht ist es auch altersbedingt, ich weiß es nicht, wo ich dann schon wieder das Bedürfnis eher nach
mehr
Zurückgezogenheit und Ruhe habe. Und das, ich glaube, dass Berlin, um das abschließend zu sagen, eine Hammerstadt für wirklich junge Leute ist. Und ich zähle mich jetzt nicht zu den alten Säcken, aber im Vergleich, ich bin jetzt nicht mehr Mitte 20 oder Teenie. Aber ich glaube, es ist eine Hammerstadt, um wirklich was zu erleben, um tolle Dinge, also um für junge Leute. Aber so mit Anfang 50 habe ich schon einiges gesehen. Ich habe auch vieles noch nicht gesehen. Aber das Bedürfnis nach Ruhe oder so ein bisschen mehr Zurückgezogenheit wird immer stärker. So. Und das ist manchmal schwer zu vereinbaren mit dieser Stadt.
Das, du meintest auch, wenn ich noch auf diesen Punkt eingehen kann, gesellschaftlich ist es hier schwieriger, also der Gesellschaft aus dem Weg zu gehen. Also dieses Gefühl, was man hat, wenn man in so einer Stadt ja auch gerne anonymisiert. Viele Zugezogene sagen ja, sie finden schwieriger Anschluss oftmals als in kleineren Städten. Wobei ich auch mal gehört habe, dass wenn du so in kleineren Städten bist oder auf Dörfern, das ja auch schwierig ist, der Gesellschaft aus dem Weg zu gehen, wenn du da vielleicht irgendwie geächtet bist, dann hast du ja so ein halbes Dorf.
Absolut.
Da kannst du hier schon eher untertauchen in so einer großen Stadt. Trotzdem verstehe ich, was du meinst. Also,
ich will nur sagen, es ist ja gar nicht der Gesellschaft, der ich aus dem Weg gehen möchte, weil ich bin ein geselliger Mensch. Also ich liebe ja Menschen.
Ich bin ja kein
Misanthrop. Ne?
Also, um Gottes Willen.
Ich sage nur, der überhaupt auch zu erklären, also das kann man ja auch als Zuhörer dann falsch verstehen. Sagen, aber was macht der in Berlin, wenn er nicht mit Menschen kann? Im Gegenteil. Also ich liebe Menschen, aber der Punkt ist einfach der Umgang miteinander.
Ja, ja, ja.
Das ist das Verhalten oder die Haltung macht das so schwer. Weil natürlich jeder in seiner Blase lebt ein Stück weit, das tue ich ja auch, aber ich glaube, wichtig ist auch die Offenheit und die Bereitschaft auch zu haben, aufeinander zuzugehen und auch zuzuhören.
Ja.
Und wir leben nun mal auch durch politische oder auch übergeordnete Dinge in einer großen Stresszeit. Dinge unter den Hut zu kriegen, Erfolg zu haben, dann die Familie, dann nicht mehr hinterherzukommen. Wir haben jeder für sich hat teilweise einen gewaltigen Rucksack zu tragen.
Ja, definitiv.
Und da fängt es jetzt an, spannend zu werden. man kann dem nur gerecht werden oder dem nachkommen, wenn man an sich selber halt arbeitet.
Ja.
Das kann man nicht im Außen suchen. Und da fängt ja der Punkt an, die Arbeit an sich selbst.
Schön
und
gesagt, ja, stimmt.
Ist die Bereitschaft erstmal, wo fange ich an, bei mir an. Und natürlich lenkt eine Großstadt, wir sind da mehr im Außen. Wir haben mehr Reize, mehr Ablenkungen als auf dem Land. Mhm. Wenn du jetzt in der Natur bist, hast du viel mehr Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen,
auch auf
zu
dich,
atmen, auf mich zu besinnen. Mhm. Das hast du in einer Großstadt viel schwerer. Es gibt natürlich viel Grün und viel Möglichkeit. Das ist immer auch die Entscheidungsfrage.
Na klar, überall.
Das ist ja nicht, ist ja nicht die Stadt schuld, sondern es ist ja meine Sicht oder meine Perspektive auf die Dinge.
Ja.
Und das hat ja, jeder hat ja so seine Wahrnehmung. Und wenn man eben aber nicht bereit ist, aufeinander den anderen auch diese Empathie zu haben, die anderen wahrzunehmen, wo liegen denn da die Fälle, ohne die Probleme der anderen lösen zu müssen? Das geht ja nicht. Das ist auch nicht damit gemeint. Aber es ist ja auch in den Weg zu finden gemeinsam, weil es hat ja keinen Sinn. Sonst kann ich mich als Eremit irgendwo im Wald leben. Und das ist ja nicht Sinn. Also will ich ja nicht. Aber wie gesagt, das macht es schwerer. Das ist das Thema Großstadt. Ja.
Mhm. Finde ich spannend. Ja, sehe ich genauso. Ich liebe ja auch, ich bin hier aufgewachsen und trotzdem, für mich ist ja Berlin, ich habe das schon mal erzählt an dieser Stelle, ich finde Berlin großartig, aber ich liebe es auch mal weg zu sein, um dann diese Stadt wieder zu vermissen und wiederzukommen. So, das, und dann sehe ich Berlin wieder für einen Moment, weil du hast ja auch ein gewisses Stresslevel hier in dieser Stadt. Also klar, du bist ja auch ein Teil davon und willst mithalten und ich finde, es ist schon was anderes und es entschlackt mich immer richtig, wenn ich dann mal irgendwie zum Beispiel in Graz bin. Ja. Mhm. Und ich dann einfach sehe, klar, ich bin nicht zu Hause da, es ist immer im Urlaub, hat man eh nochmal ein anderes Gefühl. Ja, sehr interessant, spannend. Kommen wir mal zu dir als Schauspieler. Du hast in Graz ja deine Ausbildung gemacht.
Mhm.
War das schon, also du bist aufgewachsen, ja wirklich wunderschön, ich durfte das mal sehen, es ist ein Traum, wie du da aufgewachsen bist, wirklich wunderschön.
Absolut, ja.
Und jetzt für mich als Großstädter, als Großstädter, wie ist denn das, wenn du da in Graz, ich meine, das ist ja, gehört zu einer sehr renommierten europäischen Schauspielschule, die Grazer, aber wie kam denn deine... Erstmal, wie bist du da auf diese Schule gekommen? War das so einfach? Und wie war dein erster Schritt? Also wusstest du schon als Kind, hey, klar, ich werde Schauspieler oder...
Naja, nee, nicht so wirklich. Also ich hatte ja während der, in der Zeit des Gymnasiums hatten wir dieses klassische Schultheater. Mhm. Das hatten ja viele, bei uns war das ja ganz groß geschrieben, weil ich war in so einem künstlerischen Gymnasium, musischen Gymnasium. Und da war, also ich hatte Instrumente gelernt, da hatte ich allerdings nur so bekloppte Lehrer. Da hat mir mein Saxophonlehrer, mein damaliger, bei jedem falsch gespielten Ton das Instrument gegen den Kopf gehauen. Und es war so stark, dass ich richtig Kopfschmerzen hatte und so brutale Angst, dann noch überhaupt zum Unterricht zu gehen, dass ich das Instrument in die Ecke gestellt habe. Also da hat mir
in die Ecke gefeuert.
Ja, du, mit den heutigen Wissen und Möglichkeiten hätte ich dem das Instrument schon lange zwischen Wahnsinn. Die Beine geknallt.
Ja.
Aber als, ich sag mal, in dem Alter, wo du ja Kind oder Jugendlicher bist und der Lehrer das Nonplusultra oder die Eltern so, der das Heiligtum darstellten, ein Stück weit natürlich auch, hatte ich ja nicht die Kraft, mich da zu wehren. So, das nur als Vorgeschichte. Aber an sich hatten wir auch tolle Lehrer, aber das war halt, war leider so ein Fehlgriff. Aber ja, und da war, wir hatten einen ganz tollen Professor, eben so ein Gegenteil zu meinem Saxophonlehrer, der Schultheater praktiziert hat. Und da habe ich mich freiwillig gemeldet und habe gemerkt, dass mir das extreme Freude macht.
Aha.
Wissend aber nicht, dass ich da anscheinend, das konnte ich ja selber nicht beurteilen, doch eine ausgeprägtere Fähigkeit habe mit dem Medium Sprache und Theater. Das irgendwie war das wie ein Fleisch und Blut drin.
Aha.
Und dann hatten wir eine Aufführung und da, bei dieser Aufführung, war der Vater einer Mitkommilitonin und Schülerin, die auch in diesem Schultheater war. Und dieser Vater war Franz Friedrich. Und Franz Friedrich ist in Graz eine Institution, oder war, jetzt ist er leider schon verstorben.
Ja.
Der war im Schauspielhaus in Graz, in Österreich auch bekannt, war einer so der Großen.
Aha.
Und der hat mich gesehen.
Oh.
Und er hat gesagt, Pupp, komm mal her. Pupp, komm, muss mal mit dir reden. Und ich so, was will der von mir? Ich wusste, okay, Schauspieler.
Du kanntest ihn auch.
Ich wusste schon, wer er ist, aber ich wusste ja nicht, was er will. So, und dann sagte er mir, dass er da was gesehen hat, was über Durchschnitt ist. Ach. Also es ist jetzt, er sieht da wirklich ein Talent. Es ist jetzt nicht nur so, ich habe mal ein bisschen Spaß am Theater und wir machen ein bisschen lustige Schultheater, sondern der hat da ein Potenzial gesehen, was wo er Bock hatte, zumindest mir den Vorschlag zu offerieren, mich für die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule vorzubereiten. Ach, fürs Reinhardt-Seminar in Wien.
Wow, so. So stark.
Und ich erstmal komplett überfordert, weil ich dachte, um Gottes Willen. Und dann hat der.
So, hier die ersten Fans, siehst du? Mit Foto.
Dann hat er mir einen Vorschlag gemacht, dass er mich dafür die Aufnahmeprüfung vorbereitet.
Sehr stark.
Das hat er gemacht. Und dann hatte ich in Wien, das war 88. Habe ich die Aufnahmeprüfungen am Reinhardt-Seminar versucht und da werde ich nie vergessen, da war damals 2500 Bewerber und davon haben sie 4 genommen.
Oh.
Und ich war dann nicht dabei, ich bin unter die ersten 9 gekommen, das weiß ich noch ganz genau. Aber unter die ersten 9 zu kommen,
Wahnsinn.
Und ich war ja 17 Jahre, dann sagen die, mach erstmal die Schule zu Ende und komm dann wieder. So.
Ja.
Und ich war dann aber so ungeduldig, dass ich in Graz dann, das war in Wien war es im Frühjahr 88 und in Graz war im Herbst die Aufnahmeprüfung.
Ach.
Da waren nur 1200 Bewerber und davon haben sie 15 genommen.
Oh.
Und da war ich dabei. Da war ich der Jüngste.
Wow.
Und war dann, selbst im vierten Jahr, also wo ich dann eigentlich schon bei den Vorsprechen war, weil das dritte Jahr war so eigentlich das letzte in der Schule. Das vierte wurde, und das ist ja eigentlich so normal bei Schauspielschulen und an staatlichen Schulen, dass sie dich dann schon raus in die Welt schicken, um vorzusprechen, um dann Theater dich zu bewerben.
Mm.
Und selbst da war ich noch einer der Jüngsten.
Ach.
Also ich war dadurch, dass ich so früh dran war, war natürlich immens im Vorteil. Ja, und dann hatte ich mein erstes Vorsprechen. Es war Rendsburg, Flensburg, Schleswig und die wollten mich sofort haben.
Ach.
Da musste ich gar nicht mehr irgendwo anders hin. Ich dachte, naja, es wäre schon schön, irgendwo andere Städte. Nee, wir wollen sie gleich.
Und,
werde ich nie vergessen, da habe ich meine damalige Freundin, die hat in Hamburg gelebt. Das war natürlich perfekt. Und dann bin ich immer gependelt zwischen Rendsburg, Flensburg, Schleswig und Hamburg. Und da hatte ich meine ersten Jahre verbracht, ersten 2. Richtig gelernt, rauf und runter gespielt.
Ja, ja.
Ich hatte, das muss ich noch kurz erzählen, die Möglichkeit, an der Burg anzufangen,
ach,
bei Heimann. So,
wie
damals.
Alt warst du da?
Das war,
ach so, ach so,
ach,
nehm,
genau,
ach,
das war genau dieselbe Zeit. Der Punkt war, ich habe davor gesprochen.
Also vielleicht muss man kurz mal sagen, die Burg, für alle, die es nicht wissen, ist eigentlich das Theater in Europa. Es gibt, glaube ich, kein größeres.
Es gab damals noch das Schiller-Theater, was
in Berlin.
In Berlin, das gibt es zwar jetzt noch, wird aber so nicht mehr genutzt. Schiller-Theater und Burgtheater.
Das
und vielleicht das Residenztheater in München noch, die Kammerspiele, aber das ist schon so die oberste Riege. Und da mich der damalige Intendant Klaus Peimann vorsprechen lassen, den Schüler im Faust. Werde ich nie vergessen, wie ich da oben am Lusterboden der Burg mit einem Kollegen, Hartmut hieß der, und der wollte mich nehmen, aber für den Trommler bei Macbeth.
Mhm.
Und dieser Trommler war einer von 8 Trommlern im 5., 6. Bild.
Aha.
Da habe ich mir gedacht, okay, toll, ich kann überhaupt da mitmachen.
Ja.
Aber dann war ich unsicher. Zugleich hatte ich aber schon das Angebot oder die Option, in Rendsburg anzufangen.
Ah.
Und dann hatte ich mir Rat geholt bei älteren Kollegen. Ich sagte, du, was rät ihr mir so? Sie haben gesagt, Jules, fange an einem kleineren Theater, wo du dir die Seele aus dem Leib spielst.
Mhm.
Es hat keinen Sinn, und da bin ich sehr dankbar, an der großen Burg zu spielen, wenn du dort den 7. Zwerg im 9. Bild, dann spielst du irgendwann mal den 5. Gnom im 8. Bild und dann vielleicht das Rumpelstilzchen.
Ja.
Aber das war's.
Ja.
Also es bringt dir für deine Entwicklung nichts.
Ist das heute noch immer
so? Und es ist heute immer noch so. Und da bin ich sehr dankbar. Und ich habe mich Gott sei Dank dann insofern richtig entschieden, weil mein lieber Kollege Hartmut, der blieb dann dort. Der hat nämlich dann das Burgtheater angenommen. Der konnte zwar sagen, ich spiele an der Burg, hat immens viel Geld verdient, aber ist dann versackt. Der hat nichts mehr zu spielen.
Da gab es auch keine Entwicklung mehr, ne?
Nein.
Wo sollte der noch hin? Er ist schon im Olymp.
Er ist im Olymp, aber innerhalb des Olymps, dann gab es damals Gerd Voss, der große Gerd Voss, Traugott Buhre, Kirsten Dehne, das waren so die großen. da kam er ja gar nicht hin. Also die hatten ja auch einen anderen Lebensweg. Also du kannst es ja nicht von null dann die größten Rollen spielen. Also das hätte mir für meine Entwicklung nichts gebracht. Mhm. Und ich hatte dann 2 Jahre später mit Hartmut noch ein Gespräch und er war zutiefst verzweifelt. Er sagte, Julian, du hast dich richtig entschieden. Ja, ich bin total frustriert.
Wow.
Ich habe keine Arbeit. Ich verdiene zwar monatlich und bin an der Burg, aber ich habe nichts zu tun. Ich will irgendwie wie so ein Edelkompase.
Wow.
Und da muss ich sagen, da habe ich dann richtig entschieden. Und das war mein Glück, weil anhand dessen habe ich damals Volker Lechtenbrink kennengelernt. Ich habe dann die Leute kennengelernt, der hat mich nach Hersfeld gebracht. Dort habe ich Günter Fleckenstein kennengelernt. Ja. Der hätte mich nach Göttingen ein Staatsschauspiel geholt, wenn er dann noch Intendant gewesen wäre. Ich habe dann so viel, dann über Hersfeld habe ich dann auch Götz George kennengelernt, der auch in Hersfeld gespielt hat, aber nicht mit mir, schon viele Jahre davor. Und so bin ich zu Schimanski gekommen. Also wenn ich jetzt meinen Weg Revue passieren lasse, waren alle Entscheidungen richtig, weil es für meine Entwicklung richtig war. Auch, und das will ich ja damit sagen, was so wichtig ist, auch wenn man hadert mit einer Situation, weil etwas nicht klappt. Ich habe so viel Erfahrung diesbezüglich machen dürfen. Ich bin dankbar. In dem Moment, auch wenn es sich scheiße anfühlt und man denkt, meine Güte, wieso der und nicht ich, denke ich mir jetzt auch, hey, bleib entspannt. Ja. Es hat alles seinen Sinn.
Ja.
Ich bin auch da, ich war früher nicht so, aber jetzt durch diese Erfahrung muss ich wirklich sagen, ist es ganz wichtig, weil es hat alles, was im Leben auf einen zukommt, Sinn, weil es du, und da bin ich zutiefst überzeugt, die Aufgaben kriegst, die für dich richtig sind.
Ja, schön.
Ja. Das ist meine tiefste Überzeugung.
Wow, das ist, kann man auch mal so stehen lassen. Toll. Schimanski, für alle jüngeren Zuhörer und ZuhörerInnen, war eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiserien mit Götz George, auch einer der populärsten, erfolgreichsten Schauspieler. Und da warst du ja über mehrere Episoden und
13 Folgen
sozusagen der Partner. Spannend. Ja, siehst du, ich finde es so toll, dass du das so sagst, weil ich finde immer so schön, wenn man vermeintlich vielleicht erstmal die zweite Wahl trifft, vermeintlich, was sich dann aber am Ende doch als die erste Wahl herausstellt.
Richtig,
richtig. Also absolut, es war die richtige und gute Wahl, dass man halt nicht immer gleich das vielleicht das Schloss nimmt, sondern vielleicht über einen Umweg dahin geht. Witzig, ich habe auch mal so eine Geschichte gehört über unseren Kollegen Horst Pinnow, der auch Kollegen hatte, die da an der Burg gespielt haben, und er erzählte mir von ähnlichen Geschichten, die sozusagen keine Weiterentwicklung mehr spürten. Ich kenne es aber auch an anderen Theatern, wie hier Renaissance-Theater in Berlin, beziehungsweise das ist ja jetzt eher ein Repertoire-Theater, aber das Deutsche Theater oder die Volksbühne, dass dort auch Menschen waren, die natürlich da spielen wollten, weil es sind tolle Häuser hier in Berlin, aber keine Weiterentwicklung hatten unter der Intendanz.
Richtig, genau.
Deswegen, das kann man ja auch als Metapher vielleicht nehmen für andere Dinge im Leben. Ja?
Total, es ist ja nicht nur auf unseren Beruf bezogen. Ich meine nur, es gibt ja immer dieses Wort Zufall, was wir ja so negativ interpretieren oder als so belanglos, ja beliebig, naja gut, ist halt Zufall.
Ja.
Aber letztendlich, was dahinter steckt, ist, es fällt dir etwas zu.
Ja.
Und das ist nicht umsonst. Und das hat jetzt nichts mit Esoterik oder mit irgendwelchen Geschichten zu tun, sondern das ist einfach wirklich, wir ziehen das an, wenn man jetzt das Gesetz der Resonanz betrachtet, auch das physikalische Gesetz aus der Quantenphysik, wir ziehen das an, was wir gerade brauchen für uns, um in die Entwicklung gehen zu können. Nur, wenn wir das nicht als solches erkennen, sondern es als Gegenspieler sehen, dann wird es ein Problem, weil dann sehen wir das immer, das Schicksal meint es nicht gut mit uns, dann gehen wir in die Opferhaltung und das bringt uns ja nicht weiter. Es hat ja alles seine Berechtigung. Ich hatte auch so ein Beispiel, das ist schon Jahre her, wo ich unbedingt eine Rolle spielen wollte.
Ja.
Unbedingt. War für die Castings eingegangen, bin wirklich bis zur letzten, war nur noch zu zweit.
Wow.
Und dann hat es der andere bekommen. Und dann war ich so enttäuscht und ich habe so gehadert damit, weil ich so scheiße, und ich war wirklich echt wirklich...
Man nimmt es auch persönlich.
Ja, natürlich. Das mache ich heute nicht mehr. Aber damals habe ich es persönlich. Das ist auch einer der Lernprozesse, dass ich Dinge nicht mehr persönlich nehme.
Stark.
Weil ich sage, das hat mit mir nichts zu tun.
Als Schauspieler. Toll.
Mache ich nicht.
Weil du hast ja quasi, weißt du, wenn du an der Kasse sitzt und angegriffen wirst, dann hat das jetzt nicht direkt was mit dir persönlich zu tun, während du als Schauspielerin oder als Schauspieler natürlich...
Natürlich, klar. Ne,
das bist du.
Wir offenbaren uns genau. Ja. Und insofern ist es natürlich nachvollziehbar, dass man es persönlich nimmt. Aber die Entscheidungen,
toll,
die wir ja gar nicht mitkriegen,
ja,
da,
ja,
oben.
Ja.
Ich weiß doch nicht, was die hinter ihren vier Türen oder ihren vier Wänden da besprechen.
Ja.
Das hat oft ganz andere Gründe, weil die Nase nicht passt oder keine das Ahnung, oder ja, irgendwelche logistischen Dinge, ja, anders sind, oder, ja, die Konstellation, also hat doch mit meiner Qualität nichts zu tun.
Definitiv.
Aber das muss man erstmal begreifen.
Ja.
Und was ich dann begriffen habe anhand des Beispiels, wie ich den Film dann gesehen habe, da habe ich mir gedacht, absolut, der passte viel besser für diese Rolle.
Stark, toll.
Viel besser.
Wow.
Nicht, dass ich es nicht gut gespielt hätte,
ja, ja,
aber er passte
vom Typ,
von dem, wie sie sich das... Und da, ja, da wurde mir klar, warum er genommen wurde. Weil er in diesem ganzen Konstrukt der Geschichte, optisch allein schon,
ja,
und auch so von der Art des Spielens, einfach besser passte.
Ja,
er war einfach voll auf Punkt.
Ja, ja.
Und da habe ich mir gedacht, ja, das auch da hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht mal einen Gefallen getan. Da hätte, ja, tolle, schöne Rolle, aber es hätte mich wahrscheinlich jetzt gar nicht so vielleicht ausgefüllt oder hätte nicht diesen Erfolg gehabt. Ich weiß es nicht, man,
ja,
kann es ja auch schwer sagen. Aber ich will nur sagen, auch das hat alles seinen Sinn.
Definitiv. Aber schön, es ist ja auch eine Größe, sowas für sich auch festzustellen und auch begreifen zu lernen. Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, ne, den du da durchgegangen bist. Sehr, sehr spannend. Ja, du hast ja wahnsinnig viel und machst es immer noch. Du hast viel gedreht. Du bist in einem der erfolgreichsten deutschen Serien zu sehen, in aller Freundschaft. Du drehst immer wieder, überall, auch international. Unter anderem spielst du aber auch wieder Theater, das finde ich total schön. Ein bisschen Eigenwerbung darf man ja auch machen. Und wir sind in einem 150-jährigen Jubiläumsjahr 2024. Nämlich Hugo von Hoffmannsthal hat ja Geburtstag dieses Jahr, wird 150. Und du spielst die Titelrolle im Stück Jedermann. Wir sind in Weimar, Berlin und Bayreuth.
Richtig, ja.
Wahnsinn.
Hammer.
Also erstmal, muss ich kurz fragen, hast du, wie ich es mal mitbekommen habe, dass viele sehr viel Respekt haben, gut, dieses Stück polarisiert, war dann aber für dich irgendwie ohne Frage, dass du sagst, ja klar, der Jedermann, ich als Österreicher sowieso, Salzburger Festspiele, da ist der Jedermann immer ganz groß, oder warst du doch erst kurz am Warten und hast gedacht, naja, der Jedermann ist ja schon, ich meine, du hast das großartig gespielt, wir haben in Belitz das 2022 gemacht, gar keine Frage, aber
naja, es ist schon, also erstmal, wie du mich da angesprochen hast drauf, da muss ich schon sagen, da hatte ich erstmal Heiß-Kalt-Schübe, weil ich natürlich erstmal total sehr geehrt mich fühlte und wirklich das eine Riesenfreude gemacht hat, überhaupt darauf angesprochen zu werden, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand kommt, der sagt, hey Jules, du bist mein Jedermann oder ich will dich dafür haben. Das ist ja erstmal was ganz Wunderbares. Dann sagt er das erstmal und da kommt natürlich dann auch meine Ernsthaftigkeit in diesem Beruf,
ja,
weil jede Figur, ob das der Jedermann oder ob das eine andere Rolle ist,
ja,
ist ja nicht aus dem Ärmel geschüttelt.
Mhm.
Also je ernster man das nimmt und in diesem Feld drin ist, weiß man, was das bedeutet.
Definitiv.
Und da ist nichts aus dem Ärmel geschüttelt. Mhm. Selbst wenn ich damals auch den Salieri gespielt, wenn ich den heute wieder spielen würde, würde ich auch nicht sagen, ja, den habe ich gespielt, das mache ich mit links.
Mhm.
Überhaupt nicht mit links. Man muss sich mit der Materie auseinandersetzen, mit der Figur sowieso, auch mit den Gegebenheiten, auch mit den Hintergründen, mit der Haltung, zueinander, miteinander, die Empathie ausfahren, die Feinfühligkeit, die Antennen für jede Form. Es ist ja, wie wir wissen, Theater ist ja nicht nur One-Man-Show, also man macht ein Ein-Mann-Stück, okay, aber sonst ist es ja ein Miteinander.
Ja.
Und das erfordert immer wieder auch ein sich neu ausrichten.
Mhm.
Also eigentlich fange ich auch trotzdem bei Null an, auch wenn ich den Text drauf habe, so im Großen und Ganzen, da muss ich mich wieder ein, aber der Text ist ja nicht alleine das, aber auch wieder neu ausrichten, auch mit neuen Kollegen. Und insofern, damals, wie du mich da angesprochen hast, war das unendlich schön, aber ich hatte großen Respekt. Und das habe ich dann auch in der Vorbereitung gemerkt, wie ich dann mich mit der Materie intensiver auseinandergesetzt habe. Mann, also das ist jetzt nicht nur quantitativ einfach ein Kaliber, sondern auch eben halt auch die Sprache und das diese Aussagen und auch mit der Sprache umzugehen.
Mhm.
Und da sich reinzufuchsen, das ist jedes Mal eigentlich wieder eine neue Herausforderung. Das muss ich einfach wirklich sagen. Und Das wird es diesmal auch. Mhm. Aber ich freue mich drauf.
Das sind also, ja auch tolle Spielorte. Ja. Nein, das wird super. Ja, vielen Dank. Du, Julian, das ist ja labend mit dir wieder. Auch an dieser Stelle muss ich das einfach erwähnen. Es ist so toll, so einen Gast zu haben, der so redebereit ist und auch so viele schöne Sachen zu erzählen hat. Hast du vielleicht noch an dieser Stelle, weil wir sind so ungefähr jetzt bei 30 Minuten, noch so ein paar letzte Worte, was du uns, mir unter den Hörerinnen und Hörern da draußen, den Hörenden, sagt man es ja neudeutsch, mit auf den Weg geben würdest?
Ja, da gäbe es viele Themen, aber...
Ja, du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Wir müssen nochmal
weiter. Ja, wir müssen ja unbedingt. Naja, ich würde mal einfach sagen, ich habe mir, ob das dann jeder für sich dann umsetzt, weiß ich nicht, aber ich kann nur von mir sagen, was mir hilft und da ist man ja auch nie ausgelernt, sich durchaus immer wieder mit sich auseinanderzusetzen, bei sich selbst anzufangen und zu gucken, was tut mir gut, wo kriege ich eine Leichtigkeit, eine Freude ins Leben, und da kann ich ja nur, die kann ich nicht im Außen holen. Ich kann mich natürlich im Außen ein Stück weit auch erfreuen, gewisser Dinge, um Gottes Willen, klar, wenn ich jetzt ein schönes Bild sehe oder einen Kinofilm oder so, das ja, aber die sogenannte Zufriedenheit, das, wonach wir alle streben, Sicherheit, Zufriedenheit, Anerkennung, das geht letztendlich nur aus dem Selbstwert, sich des eigenen Wertes bewusst zu sein. Das hat nichts mit Arroganz, mit Hybris zu tun, sondern sich des Wertes bewusst sein. Und das ist etwas, was meine Arbeit ist, dass ich da noch viel gelassener werde, ruhiger werde und mich mit auch diese Schönheiten in mir mit mir zu genießen und das anderen auch geben zu können. Weil nur wenn ich mit mir, ich sage mal, einigermaßen in der Balance bin, kann ich das ja nach außen geben. Sonst bin ich ja nur ein Frusthaufen. Und ich glaube, das ist zumindest mein Ziel in diesem Jahr, das noch zu verbessern und da optimierender umzugehen, und ich wünsche es mir, dass andere Leute das auch tun für sich.
Toll, ja, stimmt. Ich meine, es gibt ja so schön, wenn man sich selber irgendwie liebt, ich finde, liebt ist so ein großes Wort, aber wenn man sich gerne hat, sich selber gerne hat, glaube ich, dann, davon bin ich überzeugt, dann kannst du auch andere gern haben oder deine Umwelt gern haben. Und dann nur passieren dann auch gute Sachen.
Absolut, ja.
Ja, natürlich genau. Immer zwangsläufig immer nur gute Sachen. Das Leben ist ja vielschichtig und bunt.
So ist es.
Dann wird auch mal was nicht Schönes passieren. Aber ich glaube, die Frage ist ja, wie gehst du mit solchen Situationen um und dann wieder lernst aufzustehen und weiterzumachen?
Genau, wir haben ja alle unsere Konditionierungen und Glaubenssätze.
Ja.
Und die Frage ist nur, bin ich bereit, aus dieser Komfortzone rauszugehen oder halt nicht? Das ist auch eine Entscheidungsfrage, weil jeder hat seine Glaubenssätze. Und das Problem ist ja nur, wenn ich diese Glaubenssätze als das Nonplusultra betrachte und sage, das ist die Wahrheit, so ist es, dann wird es schwierig, weil es ist die eigene Wahrheit. Das hat nichts, ein anderer Mensch hat eine andere Wahrheit, eine andere Sicht. Mhm. Und da fängt es ja an mit der Offenheit.
Ja.
Rauszugehen und sagen, hey, das ist meine Perspektive, deine sieht anders aus, komm, lass uns aufeinander zugehen und sagen, oh, das ist ja spannend.
Ja.
Und so entsteht ja Kommunikation, so entsteht ja eine gegenseitige Befruchtung, wo man sagt, hey, da kann man was Geiles aufbauen. Und deshalb bin ich ja mit dem Jedermann so begeistert, weil ich genau darin ja auch so was gefunden habe oder überzeugt bin, weil wir so eine tolle Truppe waren und auch sind und weiter erweitern werden. Und das ist ja auch Lebenszeit. Man darf ja nicht vergessen, berufliche Zeit ist Lebenszeit.
Definitiv.
Und das heißt ja, sich es schön zu machen,
schön
Freude
zu machen,
zu haben.
Genau, und respektvoll miteinander umzugehen. Julian, genau. An dieser Stelle, vielen Dank für diese...
Hab Dank.
Danke für diese schönen letzten Worte. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder hören an dieser Stelle. Ich danke dir.
Gerne, danke dir, danke euch fürs Zuhören.
Und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Ciao.
Tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.